Der Predigtext steht bei Matthäus im 22. Kapitel. Jesus erzählte ihnen noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn ein großes Hochzeitsfest vorbereitete. Viele wurden zu der Feier eingeladen. Als alles fertig war, schickte der König seine Diener, um die Gäste zum Fest zu bitten. Aber keiner wollte kommen. Da schickte er andere Diener und ließ den Eingeladenen nochmal ausrichten: Es ist alles fertig. Die Ochsen und Mastkälber sind geschlachtet. Das Fest kann beginnen. Kommt doch zur Hochzeit. Aber den geladenen Gästen war das gleichgültig. Sie gingen weiter ihrer Arbeit nach. Der eine hatte auf dem Feld zu tun, der andere im Geschäft. Einige wurden sogar handgreiflich, misshandelten und töteten die Diener des Königs. Da wurde der König sehr zornig. Er sandte seine Truppen aus, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Brand stecken. Dann sagte er zu seinen Dienern: Die Hochzeitsfeier ist vorbereitet, aber die geladenen Gäste waren es nicht wert, an diesem Fest teilzunehmen. Geht jetzt auf die Landstraßen, ladet alle ein, die euch über den Weg laufen. Das taten die Boten und brachten alle mit, die sie fanden. Böse und Gute. So füllte sich der Festsaal mit Gästen. Als der König kam, um die Gäste zu sehen, bemerkte er einen Mann, der nicht festlich angezogen war. Mein Freund, wie bist du hier ohne Festgewand hereingekommen? Fragte er ihn. Darauf konnte der Mann nichts antworten. Da befahl der König seinen Knechten: Fesselt ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die tiefe Finsternis, wo es nur noch Heulen und Zähneklappern gibt. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Freunde, man sagt, der schönste Tag in einer Ehe sei der Hochzeitstag. Ich finde den Spruch nicht so gut. Das bedeutet ja, dass man in einer Ehe schon immer den besten Tag hinter sich hat. Das finde ich nicht so gut. Aber eins finde ich auf alle Fälle gut, nämlich Hochzeiten. Ich liebe es, Hochzeiten zu feiern. Wenn man mich auf eine Hochzeit einlädt, also wenn ich es halbwegs ermöglichen kann, komme ich garantiert. Denn es gibt großartiges Essen, es gibt interessante Menschen, gute Gespräche, was Feines zu trinken, humorvolle Beiträge und Musik. Und man kann abdancen mit Jung und Alt bis in die Nacht hinein. Einfach großartig. Umso unwahrscheinlicher finde ich das, was sich hier in dieser Geschichte ereignet hat. Da werden Leute auf eine Hochzeit eingeladen und die gehen einfach nicht hin. Ich meine, wenn man aufs Finanzamt eingeladen wird, da hat man nicht viel Lust hinzugehen. Aber auf eine Hochzeit und dazu noch die Hochzeit eines Königs, da gehe ich doch gerne hin. Großartig. Aber sie haben allerlei Ausreden. Die einen wollen lieber im Strebergarten werkeln, der andere, der geht lieber in sein Büro, um Akten zu sortieren, vermutlich ein deutscher Beamter. Und sie alle haben Ausreden, keine Zeit, keine Lust, kein Interesse. Aber nicht nur, dass sie nicht hingingen, es wird noch Ärger. Sie verspotten die Boten und einige werden sogar getötet. Die Reaktion des Königs: Zornig rächt er sich an den Verbrechern, an denen, die das an seinen Boten begangen hatten. Und was dann kommt, ist wieder unglaublich unwahrscheinlich. Nämlich der König sendet noch einmal Boten aus. Und sie sollen einladen und mitbringen, wen sie unterwegs treffen. Völlig egal, ob arm, ob reich, ob alt, ob jung. eingeladen sind Dumme und Kluge, Laute und Leise, Arme und Reiche, Atheisten und fanatische Muslime, Lesben und Schwule, Müllmänner und Geschäftsleute, Punker und Normalos, Spießer und avantgardistische Künstler, Taschendiebe und Esoteriker, Penner und Politiker, Familienmütter und Familienväter, Bettler und Hartz-IVer und so weiter. Halt alles, was so gerade auf der Straße herumläuft. Und viele kommen und der Festsaal füllt sich. Dann kommt der König herein, um sich seine Gäste anzuschauen. Und da sieht er, wie doch einer darunter sitzt, der hat kein Hochzeitsgewand an. Der sitzt noch mit seinen ollen Alltagsklamotten dort. Und er fragt ihn, mein Freund, wie bist du hier ohne Festgewand hereingekommen? Der kann ihm nichts antworten. Und der König schmeißt ihn raus. Spätestens an dieser Stelle regt sich bei uns Widerstand. Wie sollen denn die Leute, die von der Straße kommen, darunter viele Bettler und Arbeitslose, plötzlich zu einem hochzeitlichen Gewand kommen? Die Leute in dieser Geschichte, die sie von Jesus hörten, verstanden diese sofort. Zur Zeit Jesus war es üblich, wenn ein reicher Mann, zumal ein König, zu einer Hochzeit einlud, dann gehörte es mit dazu, dass er ein Festgewand geschenkt bekam. Ein hochzeitlich Gewand. Und das musste er anziehen. Und da war einer drunter, der hatte offensichtlich das Geschenk des Königs nicht angenommen. Der saß nämlich noch da mit seinen alten stinkigen Sachen. Verstehen wir die tiefe Symbolik dieser Geschichte? In der Offenbarung finden wir noch einmal, wie diese Symbolik auftaucht und wie sie sehr lebendig bei uns wird. Wenn es da heißt in Offenbarung 19, lasst uns freuen und fröhlich sein und Gott die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes, das Lamm ist eine Ehrenbezeichnung für Jesus, weil er wie ein unschuldiges Lamm für uns gestorben ist, die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Wer ist die Braut? Wir alle. Die Gemeinde Jesu. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, nämlich der Braut, was? Sich anzutun mit schönen, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, selig sind die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Also auch eine Hochzeit, eine Einladung und ein besonderes Gewand. Das Gewand der Gerechtigkeit der Heiligen. Gerechtigkeit ist in der Heiligen Schrift, überhaupt im Evangelium, ein zentraler Begriff. In unserer Sprache heißt es, dass alles gerecht verteilt wird. Ein gerechter Lehrer ist einer, der Zensuren verteilt, nicht danach, ob er jemanden mag oder nicht, sondern nach der tatsächlichen Leistung. Und Gerechtigkeit Gottes in unserer Umgangssprache, dass Gott halt alle gleich behandelt. Aber im Evangelium, im Christentum, hat das Wort Gerechtigkeit eine andere Bedeutung. Gott spricht, du bist mir gerade recht. Darum heißt es Gerechtigkeit. Du, Mensch, bist mir gerade recht. Gerechtigkeit ist also etwas, was Gott einem Menschen schenkt. In diesem Wort steckt eine unglaubliche Bedeutung drin, nämlich Gerechtigkeit Gottes heißt, dir sind deine Sünden vergeben. Du hast neues Leben empfangen, dass Gott für jeden bereithält, der sich einladen lässt. Gerechtigkeit Gottes heißt, dass Gott spricht, du bist mein Freund geworden, weil du das Geschenk der Erlösung angenommen hast. Dieses Gleichnis, diese Geschichte von Jesus, die wir gehört haben, ich mag sie sehr, erst einmal, weil sie erst einmal sperrig ist, aber dann, weil sie eine unglaubliche Tiefendimension besitzt. Weil diese Geschichte bringt einen Widerspruch zusammen in einem Gleichnis. Ein Widerspruch, den wir oft nicht zusammenbekommen. Und ich möchte diesen Widerspruch einmal auf den Punkt bringen und ich möchte dazu eine Anrede wählen an Sie, weil es etwas ist, was Gott Ihnen zuspricht. Darum möchte ich hier in das Du wechseln. Erstens, Gott liebt dich, wie du bist und er nimmt dich an, wie du bist. Er will dich, er sagt Ja zu dir. Egal, ob du reich bist oder arm, egal, was du glaubst, was du anhast, was du rauchst, in Klammer, das ist eine Bemerkung für die Kiffer, was du denkst, was du trinkst, was du getan hast. Er sagt Ja, seine Liebe ist bedingungslos. Das heißt, wir müssen nicht erst fromm werden, in die Kirche gehen, obwohl ich das ganz wichtig finde. Wir müssen nicht erst unser Leben in Ordnung bringen, die gestohlenen oder geborgten Bücher, was manchmal das Gleiche ist, zurückgeben, seine sexuellen Abenteuer beenden. Man muss nicht erst in die Kirche eintreten, Bibel lesen. Man muss nicht erst Ja sagen zu dem, was die Kirche lehrt, sondern Gott nimmt dich an. Er stellt keine Vorbedingungen. Das ist ungeheuerlich, oder? Ist das auch wahr? Ist das wirklich so? Antwort: Ja. Ja zu 100%. Gott nimmt uns bedingungslos an. Das ist 100% wahr. Und dennoch ist es nur die halbe Wahrheit. Weil in diesem Gleichnis steckt noch eine andere Wahrheit drin. Nämlich zweitens, ändere dein Leben. Kehre um, damit Gott dich annimmt. Wer nicht umkehrt, wird ausgeschlossen. Das steht auch in dieser Geschichte drin. Wer an seinem gottlosen Leben festhält, gehört nicht dazu. Denn, wie heißt es in der ersten These, der berühmten 95, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Zum Glauben gehört nämlich dazu, dass wir Jesus nachfolgen. Zum Glauben gehört, dass wir die Gebote halten. Dass wir Gott an die erste Stelle setzen. Zum Glauben gehört, dass wir die Menschen lieben. Auch die Ausländer, sogar die Feinde. Zum Glauben gehört, dass wir unser Herz nicht an irdischen Besitz hängen sollen. Dass wir uns keine Sorgen machen sollen, sondern in allen Dingen Gott vertrauen. Zum Glauben gehört, dass wir das, was wir haben, was wir besitzen, teilen mit anderen. Zum Glauben gehört, dass wir Gottes Wort ehren, behalten und tun. Ist das wirklich so? Ist das genauso wahr wie das Erste, dass uns Gott bedingungslos annimmt? Fordert Gott das von uns? Antwort: Ja. Zu 100%. Zu 100% und dennoch ist es nur die halbe Wahrheit. Und daher die Frage, also es ist wirklich eine spannende Frage, deswegen finde ich dieses Gleichnis so außerordentlich. Es bringt zusammen, was wir niemals zusammengebracht hätten. Wie bekommen wir das zusammen, diese beiden Aspekte? Auf der einen Seite bedingungslose Liebe und Annahme, auf der anderen Seite das Anlegen des Hochzeitsgewandes, das demütige Ergreifen der Erlösung, die durch Jesus Christus dargereicht wird. Wie bringen wir beides zusammen, da doch beides ganz und zu 100% wahr ist? Und beides gilt es im Leben umzusetzen und zu gestalten und zu verleiblichen. Die Kirche in ihrer Geschichte stand und steht immer in der Gefahr, nur die eine oder die andere Seite zu sehen und zu leben. Das heißt, Wenn sie die eine Seite betont, die erste Seite, Gott nimmt dich an, dann wird raus, du kannst so weitermachen, der Himmel steht offen für alle, Gott vergibt alles und jeden, das ist schließlich sein Job. Dann hat das christliche Leben keine Konsequenzen. Dann ist letztlich auch egal, was wir glauben. Da kann man Nazi sein, wie die deutschen Christen im Dritten Reich. Da kann man Rassist sein. Man kann geizig sein, gleichgültig. Eigentlich egal. Gott nimmt alle an. Eine Kirche, die das Evangelium zu einer Kuschelreligion macht, hat der Welt nichts mehr zu sagen. Sie rechtfertigt nicht den Sünder, sondern die Sünde. Auf der anderen Seite, man kann auch in das andere Extrem, auf die andere Seite fallen, nämlich in einen miesepetrigen Pietismus, der aus der guten Nachricht der bedingungslosen Liebe Gottes einen Forderungskatalog macht. Vielleicht kennen das auch einige von Ihnen. 1000, du darfst nicht, und 1000, du musst. Das Ganze gibt es auch in einer linken Spielart, einer harten Gesetzesreligion, wenn Glaube heißt, die Forderung eines ökopazifistischen Katalogs zu erfüllen. Aber auch das verfehlt in seiner Einseitigkeit das Evangelium. Es gibt einen genialen Theologen, der diese beiden Aspekte zusammengebracht hat. Sein Name? Dietrich Bonhoeffer. Er warnt die Kirche in seinem Buch Nachfolge vor der billigen Gnade. Und das ist so genial ausgedrückt, dass ich ein paar Sätze daraus vorlesen möchte. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleudertes Sakrament, Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird. Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Billige Gnade heißt Gnade als Lehre, als Prinzip, als System, heißt Sündenvergebung als allgemeine Wahrheit, heißt Liebe Gottes als christliche Gottesidee. Wer sie bejaht, der hat schon Vergebung seiner Sünden. Soweit Dietrich Bonhoeffer. Ich möchte schließen. Im Text begegnet uns eine ungeheure Herausforderung. Ich will dankbar und begeistert zu Gott kommen, wissend, dass ich bedingungslos geliebt bin, dass der Weg zum Vaterherzen Gottes frei ist, dass Jesus mich einlädt zu seinem Hochzeitsfest und ich kommen kann, wie ich bin. Und ich will das annehmen, was er mir schenkt. Ich will dieses weiße Gewand, dieses hochzeitliche Gewand anlegen. Ich will die kostbare Erlösung, die Jesus mir darreicht, nämlich das neue Leben, ich will es annehmen. Ich will darum ringen und ich will das umsetzen in meinem Leben. Sich dieser Herausforderung zu stellen, zu wissen, ich bin bedingungslos geliebt und zu wissen, ich bin herausgefordert, Gottes verändernde Liebe in dieser Welt zu leben. Sich dieser Herausforderung zu stellen, dazu möchte ich Sie einladen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.